Die Korrespondenten. Reporterleben in Singapur.
Ja, Covid-19 nach wie vor in unserem Berichterstattungsgebiet. Großes Thema.
Und hier schauen wir mal nach Thailand, wo es wirklich gerade sehr spannend ist.
Warte, das nimmt schon auf.
Ja.
Hier sind Johnny Senzel,
Holger Senzel
und Lena Bodewein.
Live aus Klatschland.
Freust du dich? Wir freuen uns, Lena, ne, dass die Schule wieder anfängt.
Ja. Freust du dich, Johnny? Meinst du, du kannst auch in ganzen Sätzen sprechen? Kannst du denn überhaupt noch schreiben und rechnen?
Ja, kann ich.
Vor allem kannst du zurzeit lesen, ne? Du hast ein neues Buch bekommen.
Harry Potter und der Stein der Weisen.
Johnny, hör mal auf damit, das Mikrofon anzutatschen. Ich will dir eins sagen, das ist das Wesen von Bestechung. Du kriegst die $5 nur, wenn du anständig mitmachst. Wenn du das Ganze verquatscht und wir das alles rausschneiden müssen, kriegst du kein Geld. Ich glaube, der hält seine Eltern auch für albern, ne? Willst du nicht auch mal was sagen, Lena?
Nein, ich mache mir gerade Gedanken darüber, ich muss das Ganze ja schneiden.
Oh. Eben, das ist ja der lustige Part an der Geschichte.
Oh je, also wir sind auf jeden Fall froh, dass die Ferien langsam zu Ende gehen.
Ferien!
Johnny nicht, der genießt das Überdrehtsein. Wir hatten am Wochenende noch den Nationalfeiertag und haben natürlich auch gefeiert, haben mitgesungen. Johnny hat getanzt mit seinen Freunden, interpretative Tanzbewegungen gemacht.
Ja, Lena, du hast großartige Amerikaner gebacken. Das heißt, es waren ja eigentlich Singapurer. Mit rotem Zuckerguss, dem weißen Halbmond darauf und den 5 Singapurer Sternen. Also wir haben uns schon ganz viel Singapurer benommen, haben diese tollen Lieder gesehen. Das Bekenntnis zu Singapur haben wir nicht mitgesprochen, aber es wurde gesungen. Es war sehr sentimental, sehr schnulzig. Wir haben allerdings zu spät eingeschaltet. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wann kommen endlich die Panzer? Weil es gab auch eine Militärparade. Die haben wir leider verpasst.
Die war am Morgen. Es tut mir leid. Wir haben in den Abend geschaut. Da gab es interpretative Tänze über die Kämpfe, die Singapur auszufechten hat. Die Challenge, die Herausforderung und Stepping Up. Also jetzt dabei sein und sich der ganzen Herausforderung stellen. Das wurde dann mit Tanz und Gesang symbolisiert.
Ja, es war ja eingeschränkt wegen Covid-19. Also normalerweise ist das ja eine riesengroße Massenveranstaltung in einem Stadion mit diesen ganzen Militärparaden und Hunderttausenden von Leuten, die Fähnchen schwenken und am Straßenrand stehen. Und diesmal war das mehr so ein Fernsehereignis. Und die Parade ist zu den Leuten gekommen oder so.
Und genau, genau. Am Morgen sind sie durch in verschiedenen Kolonnen durch Singapur gereist, um zu den Leuten zu kommen und auch den Menschen zu danken, die jetzt während Covid-19 halt sehr viel Arbeit geleistet haben, den Krankenpflegern, den Ärzten und Ärztinnen. Und es wurde auch den ganzen Lieferdiensten gedankt. Das fand ich super, weil alle ja zu Hause bleiben sollen und nicht immer alle kochen wollen und können. Sind hier natürlich wie so fleißige Bienen die ganzen Lieferdienste unterwegs und sausen hin und her auf den Mopeds.
Ja, Covid-19 nach wie vor in unserem Berichterstattungsgebiet, großes Thema. Neuseeland, das 100 Tage keine neuen Fälle hatte, hatte jetzt gestern wieder 3 neue Fälle, was dazu führte, dass ein erneuter Lockdown verhängt wurde. Also das nochmal so als kleine Information für unsere Mitbürger zu Hause in Deutschland, die da sich vorbereiten auf Konzerte mit 15.000 Leuten und über Bundesliga diskutieren. 3 neue Fälle und ein Lockdown.
Aber nur in Auckland, was aber trotzdem irgendwie der größte Teil der Einwohner von Neuseeland sind. Ich glaube, es sind 3 Millionen Menschen, der 5 Millionen Einwohner von Neuseeland leben in Auckland und da ist jetzt wieder Lockdown. Schon heftig, ne? Aber die sagen halt, wir gehen da so hart und schnell wie möglich ran. Wir wollen es quasi ausmerzen. Tja, Melbourne kämpft auch immer noch. Australien hatte den tödlichsten Tag auch zu verzeichnen. Mit, ich glaube, 19 Toten an einem Tag. Dort steigen die Fallzahlen auch immer noch weiter. Und worauf wir jetzt auch mal schauen?
Ja, die Philippinen. Die Philippinen sind in ganz Südostasien am schlimmsten betroffen. Es sind 130.000 Fälle in einem Land von 100 Millionen Einwohnern. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Deutschland. Das sind es, glaube ich, 200, ich weiß nicht genau, aber sehr viel mehr. Aber die Wirtschaft ist natürlich in einer Art und Weise betroffen. Es ist katastrophal. Es gibt im Moment über 7 Millionen Arbeitslose auf den Philippinen. Sie erwarten 10 Millionen. Die Wirtschaft ist komplett eingebrochen. Und da muss man ja auch mal sehen, die ganzen Millionen von Menschen, die im Ausland arbeiten. Als Zimmermädchen, als Krankenschwestern, als Arbeiter auch hier in Singapur, die ihr Geld nach Hause schicken. Das auch nicht kommt. Und es liegt daran, dass Präsident Rodrigo Duterte, ich habe also einen Lieblingskönig in Thailand und einen Lieblingspräsidenten auf den Philippinen, das am Anfang nicht ernst genommen hat. Und jetzt einen ganz brutalen Lockdown verkündet hat. Also da patrouillieren Soldaten und Polizisten mit Sturmgewehren durch die Armenviertel. Und die Leute dürfen nicht mehr raus, was natürlich jetzt, die hungern zum Teil, weil die können kein Geld verdienen mehr. Die kriegen auch kaum Hilfe oder zum Teil gar keine Hilfe. Und ich meine jetzt mal Abstandsregeln einzuhalten. Du warst ja auch mal in Manila, in diesen Slums, in diesen Armenvierteln, wo die Leute wirklich 10-köpfige Familien in Einzimmerhütten hocken. Also das muss schon schlimm sein, da wollen wir uns gar nicht beklagen.
Nein, auf keinen Fall. Aber es war ja auch so, dieser Lockdown wurde ja gefordert vom Krankenhauspersonal. Sie sagen, wir müssen das jetzt machen, sonst werden die Zahlen uns derartig über den Kopf wachsen, dass unser Gesundheitssystem komplett kollabiert und wir einfach nichts mehr machen können. Wir können niemandem mehr helfen, wenn das so weitergeht. Und Sie haben Rodrigo Duterte quasi angefleht und gesagt, jetzt bitte einschreiten, unbedingt. Egal wie hart das ist, das andere wäre, die Alternative wäre noch viel härter und viel tödlicher.
Aber diese Lösung zu sagen, wer gegen den Lockdown verstößt, wird eingesperrt und sie dann in überfüllte Gefängnisse zu stecken, das ist natürlich auch wie eine Einladung an den oder das Virus. Das Virus. Er hat ja auch gedroht, die zu erschießen zu lassen, wer dagegen verstößt. Und seine jüngste Kapriole ist, er hat gesagt, er würde sich sofort mit dem russischen Serum, was da nicht erprobt ist, impfen lassen. Er würde es ausprobieren.
Weiß man jetzt nicht, ob man das gut finden oder schlecht finden soll, wenn er das probiert.
Ich halte den Mann für irre. Und ich finde, der sollte mit dem König von Thailand zusammen sich irgendwo hinsetzen und Mensch, ärgere dich nicht spielen.
Aber diese Gefängnisse, wie du sagst, es war wirklich jetzt mal ein kleiner Rückblick auf Reisen, die wir damals noch machen konnten. Das war wirklich einer meiner eindrücklichsten Besuche. Ich habe mal in Manila ein Gefängnis besucht, ein Männergefängnis. Und habe dort auch mit Menschen gesprochen, die eben wegen Drogenmissbrauchs einsaßen. Und es war unglaublich voll. Wirklich, die Leute haben sich abgewechselt beim Schlafen auf Tischen, unter Tischen. Zimmer, die eigentlich für 16 Leute gedacht waren, waren voll mit 100 Leuten.
Und ich glaube, man nennt die Zimmer in Gefängnissen Zellen, oder?
Okay, also Zellen, die für 16 Leute gedacht waren, waren voll mit 100 Leuten. Wirklich, sie haben in Schichten geschlafen, haben sich überall aneinander quetschen müssen. Einer musste quasi direkt neben dem Klo schlafen. Und es riecht natürlich fürchterlich. Lauter Männer, die auch irgendwie an sanitäre Einrichtungen, also wo die Zahl der Männer und der sanitären Einrichtungen nicht richtig übereinstimmt. Es war wirklich, wirklich bitter. Und dann kam ich da rein und wurde die Besucherin von der ausländischen Presse begrüßt mit einem großen Tanz und Song im Gefängnishof. Dann stehen da diese Männer in den gelben Gefängnist-T-Shirts, drehen sich, klatschen, Bein vor, Bein zurück, kleiner Hüftschwung hier, nochmal klatschen da, Drehung. Also es hatte was so Absurdes, aber manche sagen halt, okay, das füllt den Tag, was sollen wir denn sonst machen? Und das würde die Gang-Gewalt auch ein bisschen einschränken. Wenn alle zusammen tanzen müssten, das würde helfen, dass sie nicht aufeinander losgehen und aufeinander einprügeln.
Es ist so tragisch. Ne? Es ist auch eines dieser zauberhaften Länder mit wundervollen Menschen, einer tollen Kultur und einer grauenhaften Regierung. Davon haben wir ja mehrere hier.
Viele Menschen auf den Philippinen sagen, von wegen grauenhafte Regierung. Wir kriegen ja auch öfter mal Post und auch ganz schön heftige Post. Richtig gehen beleidigend, dass wir ja überhaupt keine Ahnung hätten und Duterte würde ja wenigstens mal für Ordnung sorgen und wir könnten doch mal mit den echten Einwohnern der Philippinen sprechen, wo ich dann denke, naja, wen haben wir denn vorher interviewt? Wo waren wir denn vorher unterwegs? Hallo?
Naja, klar, er hat sicherlich die Drogenkriminalität auf den Straßen, ich will nicht sagen in den Griff bekommen, aber reduziert. Also es sind schon viele Familien, die sagen, okay, meine Tochter kann jetzt wieder zu McDonald's gehen, ohne dass ich Angst haben muss, wenn sie ausgeht, dass sie irgendwie in eine Gangschießerei reinkommt, vielleicht wird sie von Polizisten erschossen jetzt zufällig, aber jedenfalls nicht. Aber nein, es ist schon auf den Straßen sicherlich sicherer geworden. Aber diese Pandemie jetzt, die zeigt natürlich, wie überall auf der Welt, dass letztlich autokratische Regierungen damit mehr überfordert sind als demokratische. Weil das, was da gerade auf den Philippinen passiert, mit den steigenden, explodierenden Zahlen und der Wirtschaft, die komplett zusammenbricht, ist doch ein Drama.
Ja.
Ja.
Entschuldigung. Ja. Entschuldige, ich als Hesse, ich habe einen Schlusspunkt gesetzt. Das
okay.
Erwartest du nicht, ne?
Nee, das erwarte ich.
Dass ich einen Schlusspunkt setze, erwartest du nicht. Weil normalerweise, der Hesse findet ja kein End, gell? Der labert und labert und ist zerfasst.
Okay. Gut, dann vom einen Drama zum nächsten. Du hattest ja schon einen kleinen Teaser von deinem Lieblingspräsidenten zu deinem Lieblingskönig. Schauen wir mal nach Thailand, wo es wirklich gerade sehr spannend ist, wo die Studenten auf die Straße gehen und sich auch trauen, zum ersten Mal richtig offen sich gegen den König zu äußern. Vergangene Woche gab es eine Demonstration, da haben sie wirklich gegen die Monarchie demonstriert. Verkleidet als Harry Potter, als Zauberer mit Schals von Gryffindor, mit Umhängen und Brillen, auch teilweise mit Unsichtbarkeitsumhängen, was natürlich super ist, wenn man sich tarnen möchte und nicht erkannt werden möchte von den Behörden. Und es geht halt darum, dass der König Mahavajira Longkorn sich so viel Macht angeeignet hat, indem er die neue Verfassung nochmal zu seinen Gunsten ein wenig geändert hat, dass er über Milliarden, ich glaube 30 Milliarden US-Dollar verfügt, dass er die Aufsicht hat über einen Teil der Armee, dass er quasi über der Demokratie steht, wie es ja eigentlich nicht sein sollte. Und dagegen demonstrieren die Jugendlichen und die Studenten jetzt. Sie trauen sich das, weil sie einfach ja, mit diesem neuen König aufwachsen und nicht mit dem vorherigen, der so verehrt war, der auch wirklich was für sein Volk getan hat.
Es ist eine Trendwende auf jeden Fall. Man kann es vielleicht gar nicht ermessen außerhalb, wie radikal das ist. Wann immer wir in Thailand ja, wenn wir Leute gefragt haben, wie ist das mit der Monarchie, dann haben selbst Leute, die ganz hart die Regierung kritisiert haben, gesagt, kein Kommentar. Sobald das Thema auf den König kam, sind alle verstummt in Thailand. Du gingst oder gehst immer noch bis zu 15 Jahre in den Knast. Was? Und das wird auch praktiziert. Es sind Leute zu 15 Jahre lang Gefängnisstrafen verurteilt worden wegen eines Posts bei Facebook, weil sie den König kritisiert haben. Also der König war absolut tabu. Und dass jetzt sich erstmals Menschen trauen, öffentlich gegen den König zu protestieren, das ist schon, also für mich zeigt das so den Anfang vom Ende dieser Monarchie. Ich glaube, da hat sich was getan. Und was du gerade gesagt hast, die jungen Leute sind ja nicht mehr aufgewachsen mit diesem verehrten Bumiphon. Die haben Bumiphon noch als bettlägerigen, kranken Mann erlebt, der irgendwie schon weg war. Und die sind nur mit diesem König aufgewachsen, der nie da ist und in Bayern ist. Und die fragen sich natürlich, was soll das? Und ich glaube schon, dass dieser neue König damit eine Menge tut, das Ende der Monarchie einzuleiten. Und das kannst du auf, die haben zwar jetzt Leute auch verhaftet und haben sie wieder freigelassen, aber ich glaube, auf Dauer kannst du diese Proteste nicht mehr unterbinden.
Ja, vor allem sind die sehr einfallsreich auch immer damit. Denken sich jede Woche auch ein neues Motto aus. Diesmal war es Harry Potter, dann wird es Fußball sein, dann wird es Mowgli, also das Dschungelbuch sein. Sie hatten einen Anime-Song, den sie dann umgetextet haben. Es geht natürlich dann nicht nur gegen den König, sondern auch ganz viel gegen die Regierung, gegen Premierminister Prayut Chan-Ocha. Und gegen die hohen Steuern, mit denen sich die Regierung bereichert. Und ja, also es ist wirklich, die sind sehr wach, sehr einfallsreich, nutzen natürlich das Internet. Und das ist, glaube ich, so leicht nicht zu deckeln. Hoffen wir mal.
Ja, ich glaube, auch wenn es so wie diese Monarchie in Thailand und dieser König eine gewisse Grenze der Absurdität überschritten hat, dann kriegst du sowas nicht mehr in den Griff. Und ich mache jetzt mal einen Test, um zu sehen, ob ich meine Frau wieder auf 180 bringen kann. Es ist eben diese unheilige Allianz zwischen Monarchie und der Regierung des ehemaligen Armeegenerals Prayut Chan-Ocha.
Unheilige Allianz. Formulierungen, die auf den Index gehören wegen Überbenutzung, Überstrapazierung. Na gut, wenn du sagst, du kannst sie noch mit Inhalt füllen, dann gerne.
Ich würde sie, versprochen, ich benutze sie auf dem Sender nicht mehr. Gut. Die ist durch, die gebe ich zu, ja. Unheilige Allianz ist durch.
Du darfst es jetzt noch einmal sagen.
Ich würde auch auf dem Sender nicht unheilig sagen, weil das wäre ja eine Wertung. Oder sage ich trotzdem?
Nee, ich runzle jetzt nur die Augenbrauen wegen der Formulierung, weil das wäre ja eine Wertung.
Ah!
Meine Frau ist ein Grammatik-Nazi.
Ja, und ich bin stolz darauf. Gut, wir haben auch Hörerbriefe bekommen.
Oh, ganz viele.
Ganz viele. Erstmal wollte ich mich persönlich bedanken für Ihr ganzes Feedback zu den Literaturempfehlungen. Wir schreiben auch noch eine Liste mit den Büchern, versprochen. Und wir haben selber auch wiederum Empfehlungen zurückbekommen. Das finde ich super. Hat mich total gefreut. Können wir ja demnächst mal wieder machen. Weil jetzt ja viele Menschen mehr Zeit haben zu lesen, weil man ja immer noch zu Hause bleiben soll. Oh ja, das wollten wir noch erzählen. Die elektronische Fußfessel, die ja gar keine Fußfessel ist. Apropos zu Hause bleiben. Singapur hat sich jetzt was Neues ausgedacht. Wenn man nach Singapur zurückkommt, wenn man auf einer Dienstreise war oder sowas und nach einem Antrag wieder ins Land gelassen wird, dann muss man 2 Wochen Quarantäne entweder in einer Regierungseinrichtung machen oder aber zu Hause. Und wenn man das zu Hause macht, dann kriegt man am Flughafen oder wie auch immer man einreist, ein Armband sozusagen überreicht und eine Art Router, einen Stecker, den man zu Hause einstecken muss. Und der verbindet sich dann mit diesem Armband. Und das überprüft, dass man den näheren Umkreis dieses Steckers nicht verlässt. Also, dass man brav zu Hause ist. Und das wird dann auch immer noch mal zusätzlich überprüft mit Besuchen oder Anrufen oder sonst was. Also, ich fand das ganz überzeugend.
Ja, das ist Singapur. Soll ich einfach weitermachen oder?
Entschuldigung, wir wurden gerade unterbrochen durch einen Telefonanruf. Wir sind auch bald durch, Johnny. Wenn du jetzt wartest, dann kannst du nachher die Verabschiedung machen, ja? So, wir haben viele nette Hörerpost bekommen und eine Frage. Hallo Holger, Lena und Johnny. Ich wollte fragen, wie das mit Black Lives Matter bei euch in Singapur aussieht. Habt ihr auch Demos gehabt wie wir in Deutschland? Würde mich sehr freuen, wenn ihr die Frage mal beantwortet in einem Podcast oder per E-Mail. Euer Felix. Felix, das mit den Demonstrationen ist so eine Sache in Singapur.
Ja, das sind 2 Voraussetzungen, die da nicht erfüllt sind. Es gibt keine Demonstrationen hier. Das Demonstrationsrecht ist sehr eingeschränkt. Es gibt aber auch keinen Rassismus hier. Es gibt kaum Schwarze. Und sozusagen Multikulti, eine Nation, in der alle Rassen, alle Religionen, alle Sprachen zusammen vereint in einer Nation. Das war das Bekenntnis, das auf dem Nationalfeiertag auch nochmal gesprochen wurde. Also Rassismus ist hier verboten. Deshalb braucht man auch keine Demos dagegen.
Was natürlich jetzt Unfug ist, weil Rassismus natürlich existiert hier. Die Chinesen sind quasi am höchsten auf der Rangstufe. Das haben wir ja schon ein paar Mal auch gesagt. Es geht tatsächlich nach Hautfarbe. Je heller, desto besser. Es gibt auch gerade eine neue Studie einer australischen Uni. Und die nämlich ganz genau besagt, dass es ein Lohngefälle gibt zwischen Chinesen und der malaiischen und der indischen Bevölkerung. Also die haben weniger Einkommen, kriegen weniger häufig die Jobs, für die sie sich bewerben, sondern kriegen halt nur die schlechteren Jobs. Und die Chinesen werden klar bevorzugt in der Einstellung.
Es war auch ein bisschen ironisch gemeint. Es gibt keine Institution, oder andersrum, es wird nicht formuliert. Deshalb gibt es auch keine Demonstrationen, die sowieso nicht erlaubt würden. Aber nach außen ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn es da Probleme gibt, es gibt ja auch keine freie Presse, weil die Presse gehört der Regierung. Radio und Fernsehen gehören der Regierungspartei. Insofern, nach außen ist das hier Harmonie, leben friedlich und toll zusammen.
Ja, aber wenn man sich das dann eben genau anguckt, dann ist auch in der Hierarchie ganz klar, je heller du bist, desto weiter oben bist du. Und wer die Drecksarbeit macht, ist meistens am allerdunkelsten. Die Südinder, kann man sagen, oder die Bauarbeiter aus Bangladesch. Die haben die härtesten Jobs und die kein Chinese wahrscheinlich machen würde. Gut, andere Hörerfragen, da bleibt jetzt fast ein bisschen wenig Zeit für. Ich würde sagen, die beantworten wir das nächste Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Ihre Zuschriften unter singapur@ndr.de.
Ja, wir versprechen auch, wir werden die alle beantworten. Entweder wir schreiben Ihnen zurück, was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil wirklich es sehr viel ist. Und wir freuen uns auch über das Lob und den Zuspruch, den wir bekommen. Das ist echt toll. Also das motiviert auch, weil wir oft nicht wissen, ja, was wollen die Leute hören und ist das okay so? Großartig, vielen Dank. Und wir freuen uns auch über Fragen und werden wenn wir jetzt nicht in jedem Fall einzeln zurückschreiben können, werden wir die hier in dem Podcast auf jeden Fall beantworten.
Und über Kritik freuen wir uns auch. Wir können nur lernen. In diesem Sinne, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, gehen Sie entweder dahin, wo Sie sonst auch Ihre Podcasts herbekommen, oder auf ndr.de/die Korrespondenten. Dort finden Sie auch die Podcasts unserer Kollegen in London, Washington und Neu-Delhi. Und dann bleibt uns nur zu sagen, Johnny, dein Einsatz.
Verabschied. Das waren Johnny Senzel,
Holger Senzel
und Lena Bodewein.
Live aus Singapur. Tschüss.
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 Die Korrespondenten. Reporterleben in Singapur. Ein Podcast von NDR Info.